Der Mond ist aufgegangen, das Einschlaflied kennt jedes Kind. Den Dichter des Liedes aber umgibt er jene weiße Nebel wunderbar, den er ebenfalls in dem Gedicht beschreibt. Matthias Claudius selbst hat viele Manuskripte und Tagebücher vernichtet, sodass es heute nicht ganz einfach ist, ihm auf die Spur zu kommen. Er soll ein überaus geselliger Mensch gewesen sein, aber auch, naja, vielleicht sowas wie ein Hallodri, denn die Uni hat er, so heißt es, geschmissen und wenn man ihn traf, dann war er, so heißt es auch, in Kleidung und Frisur leicht aufgelöst. Wer war also dieser freundliche Sonderling, der am 23. Januar vor 200 Jahren gestorben ist? Annelien Kranefuß ist Matthias Claudius-Expertin. Matthias Claudius, eine Biografie, so heißt ihr viel gelobtes Buch über den frommen Dichter und bissigen Satiriker. Annelien Kranefuß ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Warum hat Matthias Claudius denn viele Manuskripte und Tagebücher vernichtet?
Das ist ein ganz typischer Zug von ihm. Er war ausgesprochen diskret. Also er wollte sich nicht in die Karten gucken lassen. Es war ihm unangenehm. Ich weiß auch nicht, was dabei verloren gegangen ist. Wenn man die erhaltenen Briefe zum Beispiel sieht, Tagebücher hat er nicht geschrieben, dann ist das meist faktisch. Also auch da ist es lakonisch. Man kriegt zwar eine ganze Menge mit, auch von seinem Wesen und von seiner Geselligkeit, von den Freunden. Aber im Grunde ist mir das nicht klar, warum er das vernichtet hat.
Vielleicht hat er auch schon irgendwie eine Angst gehabt, instrumentalisiert zu werden, wie es heute ja oft mit Schriftstellern geschieht. Versuchen wir ihn einmal kennenzulernen, indem wir seine Biografie ganz kurz nachzeichnen. Er wuchs in einem Pfarrershaus auf. Was war das für eine Familie, in der er groß wurde?
Ja, das war Mitte des 18. Jahrhunderts. Das muss eine sehr fromme, aber gleichzeitig offene Familie gewesen sein. Er hat eine wohlbehütete Kindheit gehabt und schreibt auch später in seinen kleinen Prosastückchen immer wieder mal so kleine Vignetten, wie es zu Hause war. Zum Beispiel, dass er auf dem Schoß der Mutter saß und sie ihm dann Befiehl, du deine Wege vorgesungen hat. Und wenn die Dinge, wie er sagt, nicht so waren, wie sie sein sollten. Und sein Vater muss auch tolerant gewesen sein, was für damalige Zeiten ja auch als für einen lutherischen Pastor auch Besonderheit war. Er hat die Kinder und vor allen Dingen seinen Sohn dann selbst bis zur Lateinschule unterrichtet und später auch so begleitet. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Claudius bei dem Tode seines Vaters, wo er sagt, ach, sie haben einen guten Mann begraben und mir war er mehr.
Also der Familie fühlte er sich sehr verbunden und weiß auch, was die Familie ihm geschenkt hat und gegeben hat, mit auf den Lebensweg. Matthias Claudius studiert Theologie, er wechselt dann zu Jura. Nach 3 Jahren, so heißt es in vielen Biografien, verließ er die Uni ohne Abschluss. Also er hat das Studium geschmissen, so wird das interpretiert. Das ist nicht ganz richtig, sagen Sie.
Ja, das ist erst auch erst in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt deutlich geworden, dass es gab damals keine Abschlussexamina. Die Prüfung fand nach dem Studium statt und die Regelzeit war, gibt es in England ja heute noch zum Bachelor, 3 Jahre und dann verließ man die Universität. Wer da bleiben wollte und Lehrer werden wollte, der war Magister, der musste dann ein Examen machen, aber der Normalfall war 3 Jahre Studium, das hat er absolviert.
Also er ging dann zurück in seine Heimat nach Rheinfeld, also in seine ins Geburtsstädtchen.
Dieses Rheinfeld ist in Holstein, kurz vor Lübeck, und das gehört zum dänischen Gesamtstaat. Und da hat er bei einem Onkel in Kopenhagen hat er eine Bleibe und eine Stelle bei einem holsteinischen Adligen. Der aber dann schnell aufgibt in Kopenhagen und dann sitzt er wieder arbeitslos zu Hause, sucht und kommt dann über die Vermittlung von Klopstock, den er in Kopenhagen kennengelernt hat, nach Hamburg zu einem Wirtschaftsblättchen, also hamburgische Adress-Comptoir-Nachrichten. Und da sind Börsenberichte, Wirtschaftsnachrichten. Er darf dann auch das zusammenstellen und gleichzeitig kleine Satiren. Da zeigt sich eben schon sein Talent.
Und dann kommt der Wandsbecker Bote.
Ja.
Da ist er natürlich Redakteur.
Claudius war der Redakteur oder wie man damals sagte, Zeitungsschreiber. Im Grunde hat er diese Zeitung selbst geschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes, denn man schrieb aus Meldungen und Korrespondentenberichten ab. mit der Hand natürlich, und das kriegte dann der Drucker, um es zu setzen. Und da waren eben 4 Seiten oder 3,5 Seiten politische Meldungen und dann der gelehrte Artikel, Feuilleton, würde man heute sagen. Und das war seine Stärke. Der Name der Wandsbeker Bote geht wahrscheinlich auf Claudius zurück. Die anderen Zeitungen, die hießen der so und so Merkur oder Reichspostreuter. Und er war eben, hat einen Fußboten gewählt, also auch eine bescheidene Figur. Diese Figur hat er nach dem Muster der moralischen Wochenschriften ausgestaltet. Der bekam dann noch einen Vetter und eine Muhme und einen Lehrer. Und das war dann ein ganzes fiktives Personal, was eben diesen Asmus, den Wandsbeker Boten, umrahmte. Dem hat er auch entsprechend eine volkstümliche Redeweise gegeben, die auch im Grunde in der Zeit bahnbrechend war. Das war äußerst erfolgreich.
So erfolgreich, dass von Herder bis Goethe alle haben für den Wandsbeker Boten geschrieben. Wie gelang es ihm denn, die Leute dafür zu gewinnen, für die Zeitung zu schreiben?
Das hängt, glaube ich, sehr stark mit Herder zusammen. Und er kannte eben auch schon von seiner vorigen Tätigkeit über Klopstock und so weiter eine ganze Reihe. Herder hat ihm, glaube ich, Goethe vermittelt. Das war ja auch alles anonym. Also keiner hat ja seinen Namen offenbart damals. Er hat den anderen imponiert. Das war ja der beginnende Sturm und Drang. Er ist zwar 9 Jahre älter als Goethe, aber er hat noch die Generation des Sturm und Drang mit beeinflusst.
Muss man sich aber auch vorstellen, so eine Zeitung, die Auflage damals, das waren ein paar hundert.
Also 400, das war 400. Natürlich zu wenig. Die Hamburger hatten viel größere, das war ja die Pressestadt. Es funktionierte ja auch nicht, also es rechnete sich nicht. Und das war dann das Ende des Wandsbeker Boten nach 5 Jahren.
Ne? Es rechnete sich nicht, das ist ein anderes Stichwort, denn Matthias Claudius hat geheiratet, ist Vater von 12 Kindern geworden. Ein Kind ist sehr früh schon gestorben, das erste Kind. Diese Großfamilie will ja auch ernährt sein. Das war nicht so einfach für ihn, oder?
Das war gar nicht einfach. Nun, die erste Zeit waren es natürlich nicht so viel, aber es haben immer Freunde geholfen. Er hat offenbar die Gabe gehabt, den Leuten klarzumachen, ich brauche das. Er war ja dann nochmal außerhalb von Wandsbek, als das Blatt einging, auf Vermittlung von Herder in Darmstadt ein Jahr, Oberlandkommissarius. Und das funktionierte aber auch nicht, weil die höfische Gesellschaft, das war gar nicht sein Ding, wie er herumlief. Dann hat ihn Herder gefragt, wovon willst du denn jetzt eigentlich leben, wenn du wieder zurück in Wandsbek bist? Denn er sagte, mein Asmus, der kann nur in Wandsbek geschrieben werden. Und als er eben da wieder hinkam, fragte er, wovon willst du leben? Und dann hat Claudius geantwortet, übersetzen, Asmus herausgeben und befiehl du deine Wege. Das hat funktioniert, wenn auch vielleicht nicht direkt vom Himmel, aber die Mitmenschen haben ihm geholfen.
Er hat seine Familie durchgebracht.
Ja.
Irgendwie.
Und später hat er dann noch eine Pension bekommen vom dänischen König oder eine Fründe. Da musste er in Altona eine Bank beaufsichtigen als Revisor. War auch kein besonders schwerer Job und das hat ihn durchgebracht.
Also irgendwie auch ein Lebenskünstler. Mit Herder war er befreundet. Er hat aber auch unter seinen Dichter Kollegen immer polarisiert. Die einen hielten ihn für ein Genie, andere sagten, er sei eine absolute Null. Karl Kraus schrieb später, Claudius sei der allergrößte deutsche Dichter. Warum war man da denn so unterschiedlicher Meinung?
Das bezog sich, glaube ich, nicht auf die Dichtung. Diese negativen Äußerungen sind alle etwas später. Also der junge Claudius, der hat alle charmiert. Und später kam dann eben die Weimarer Klassik. Schiller mochte ihn überhaupt nicht. Goethe hat dann ja gesagt, er ist ein Narr voller Einfallsprätensionen. Also diese Haltung des Einfältigen, die natürlich nicht ganz seiner Realität entsprach. Er war ungeheuer belesen und dass die Einfalt war eine ethische Haltung bei ihm. Das Wort Einfalt, lass uns einfältig werden, heißt es ja auch im Abendlied. Ja, und Humboldt, der war von Schiller auch beeinflusst, der sagte, er ist eine Null. Das hängt aber auch möglicherweise mit dem introvertierten Charakter von Claudius zusammen. Wenn der irgendwo war, dann hat er nicht viel gesagt.
Aber andererseits auch ein geselliger Mensch sein konnte. Das war wieder eine andere Situation. Vielleicht haben viele es auch nicht so verstanden. So heißt es jedenfalls, dass er immer gegen die Aufklärung oder dass er später gegen die Aufklärung anschrieb. Das geschah sicher auch aus einer bestimmten Frömmigkeit, die ihn prägte, oder?
Ja, das muss man auch ein bisschen differenzieren. Er war schon auch ein Kind der Aufklärung. Also er hat seine Kinder zum Beispiel, was andere Fromme überhaupt nicht wollten, impfen lassen. Die frühe Aufklärung hat ihn schon beeinflusst. Der große Einfluss ist der sogenannte Magus im Norden, der Hamann. Und der war ein Aufklärer, der über die Aufklärung aufklärte. Dass nämlich die Autonomie des Menschen nicht alles ist, sondern dass es auch eine Heteronomie, eine Abhängigkeit gibt. Da kommen wir vielleicht erst heute drauf, nach einem Zyklus am Ende dieser Fortschrittsepoche.
Also die Befreiung des Menschen auch als Illusion und dann wieder der alte Begriff der Demut.
Ja.
Und dafür steht Claudius sicher auch, oder?
Ja, ja. Es gibt ja heute diesen Slogan, small is beautiful. Und das hat er wirklich gelebt. Es gibt ja dieses wunderschöne Gedicht, das Motetto, als der erste Zahn durch war oder raus war. Victoria, Victoria, hurra, der erste Zahn ist da. Der Zahn soll Alexander heißen. Das heißt, diese Diskrepanz zwischen dem kleinen Zahn und dem großen Welteroberer, die ist in diesem Gedicht versteckt. Das ist typisch für Claudius' Humor auch, dieses Groß und Klein gegeneinander zu spielen, die Gelehrten etwas ins Lächerliche zu ziehen.
Damit konnte er nie so gut mit den hochoffiziellen Gelehrten. Ist das richtig, wenn man ihn vielleicht so beschreibt, dass er geprägt war von einer stillen Gottergebenheit, die ihn immer beeinflusst hat, aber gleichzeitig auch gab es diesen bissigen Sarkasmus? Auf den ersten Blick scheint das nicht zusammenzugehen, oder?
Also Sarkasmus ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ja, doch, es sind natürlich satirische Elemente. Er hat immer gesagt, das gibt viel zum Lachen. Er wollte die Leute zum Lachen bringen. Ich möchte noch eine Sache sagen. Gott ergeben, das ist auch, das stimmt, das ist seine Frömmigkeit. Aber ich habe mich gefragt, also auch gerade, weil er ja ein Dichter war, was hat ihn eigentlich im Innersten bewegt? Im Grunde muss man sagen, Sonne, Mond und Sterne. Das kommt in allen seinen Gedichten zum Ausdruck und das ist bei ihm noch angebunden, das ist Schöpfung. Da ging ja auch immer im Wandsbek im Park spazieren oder im Wald und hat dann immer sich gefreut über die Natur, die Nachtigall und dann kam so die Besinnung, wer hat das eigentlich alles geschaffen?
Also über die Betrachtung von Sonne, Mond und Sterne, der Mond ist aufgegangen, dieses wunderbare Lied, was jedes Kind kennt.
Er zitiert ja alles Mögliche in diesem Gedicht. Also Paul Gerhardt kommt drin vor mit den goldenen Sternen. Es ist in der Tradition dieser Abendgesänge, Nachtgesänge der Kirche auch. Also vom Lateinischen ist es ja dann übergegangen. In der Reformationszeit war es dann eben häusliche Abendandacht. Und das ist für Claudius typisch.
Aber wie toll, dass es bis heute funktioniert und alle Kinder fasziniert. Sie beschäftigen sich schon seit vielen, vielen Jahren mit Matthias Claudius. Schon Ihre Doktorarbeit haben Sie über Matthias Claudius geschrieben. Woher diese Begeisterung?
Die Begeisterung ist im Grunde diese Einfachheit der Sprache, diese unglaubliche poetische Kraft, die aber ganz im Alltäglichen bleibt. Und auch dieser Lakonismus, also dass er so im Schweigen endet oft. Zum Beispiel dieses Gedicht, wo der Lebenslauf eines Menschen durchdekliniert wird vom Empfangen und Geboren vom Weibe, wunderbar. Und dann stirbt er hinterher, legt er sich zu seinen Vätern nieder, ist ja auch alles Bibelsprache. Und es endet damit, und er kommt nimmer wieder. Und dieses Lakonische, das ist ja auch diskret. Er hebt nicht fromm den Zeigefinger und sagt jetzt, ja, aber wir kommen ja alle ins Jenseits, sondern dabei bleibt es erstmal. Er nimmt die Realität wahr.
Es sind aber nicht nur die Gedichte, die es sich wieder zu entdecken und lesen lohnt, die Texte aus dem Wandsbeker Boten, wunderbare Briefe, Brief an meinen Sohn, ein legendärer Brief, der bis heute aktuell ist. Also den lohnt es sich auch zu lesen, wo er seinem Sohn etwas über das Leben erzählt und weitergeben will. Und haben Sie persönlich denn ein Matthias Claudius Gedicht, was Ihnen besonders am Herzen liegt, aus dem Sie einige Zeilen zitieren können?
Da könnte ich mehrere sagen. Ich sage, mein Lieblingsgedicht ist die Sternseherin Liese, aber ich möchte auch noch mal hinweisen, täglich zu singen, weil das ist auch ein Gedicht, das typisch Claudius dieses Elementare meint. Und also ich danke Gott und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe dass ich bin, bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Da ist alles gesagt. Und zwar auf eine so zurückhaltende und gleichzeitig intensive Weise. Das ist auch das, was mich daran gereizt hat, mich mit ihm zu beschäftigen.
Die Sternseherin, haben ja. Sie da einige Zeilen für uns?
Ja, ich kann mal die erste Strophe sagen. Das Sternseherin ist auch so ein wirklicher Doppelsinn, bezieht sich auf die Magi und Weltweisen. Und es ist aber eine einfache Magd, die spricht in Rollengedicht. Ich sehe oft um Mitternacht, wenn ich mein Werk getan und niemand mehr im Hause wacht, die Stern am Himmel an. Und dann, wie im Abendlied, kommt dann die Besinnung. Dann saget unterm Himmelszelt mein Herz mir in der Brust, es gibt was Bessers in der Welt als all ihr Schmerz und Lust. Was übrigens ein Goethe-Zitat auch ist. Ich werf mich auf mein Lager hin und liege lange wach, und suche es in meinem Sinn und sehne mich danach. Auch wieder typisch, dass er da endet, nicht den frommen Zeigefinger hebt. Was ist das Bessere? Das soll jeder selbst für sich herausfinden.
Und sehne mich danach. Vielen Dank, Annelien Kranefuß. Matthias Claudius, er war sicher ein kritischer Kopf, er hatte ein frommes Herz, er war ein nüchterner Realist und ein kreativer Träumer. Wir haben ein bisschen mehr über ihn erfahren. Vielen Dank dafür. Am 23. Januar vor 200 Jahren starb der Dichter, der uns mit seinen Texten und Gedichten bis heute beseelt. Um Claudius genauer kennenzulernen, empfehle ich unbedingt die Biografie, die Annelien Kranefuß geschrieben hat. Matthias Claudius, eine Biografie, so heißt ihr Buch. Es ist im Verlag Hoffmann und Campe erschienen und es kostet 23 Euro. Vielen Dank.
Danke.